Dann stelle ich Ihnen mal die Gäste meiner heutigen Sendung vor. Zunächst Bärbel Wardetzky, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Psychologische Psychotherapeutin, genauer Gestalt, Familien- und Verhaltenstherapeutin mit eigener Praxis, zudem Supervisorin und Autorin mit Schwerpunkt auf narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, besonders bei Frauen. Klaus Eidenfink, guten Abend.
Hallo.
Coach und Organisationsberater und Ausbilder, der auch Konflikte innerhalb von Wirtschaftsunternehmen bearbeitet und sich insbesondere mit narzisstischen Führungskräften auseinandergesetzt hat. Und ich begrüße Georg Frank.
Schönen guten Abend.
Er lehrt an der TU Wien Architektur und digitale Medien. Abgesehen davon hat er den Begriff der Ökonomie der Aufmerksamkeit und des mentalen Kapitalismus geprägt. So heißen nämlich seine beiden letzten Bücher. Herr Eidenschink, kann man denn überhaupt von Narzissmus einer Organisation sprechen? Also normalerweise bezeichnet man damit ja eine Persönlichkeitsstörung und die bezieht sich zunächst mal auf ein Individuum.
Ja, das stimmt. So ist der Begriff ja gebraucht. Ich glaube schon, dass man das aber auch übertragen kann auf Organisationen, wenn man unter Organisation nicht Gebäude und Fabrikhallen und Produktionsmittel versteht, sondern die Kommunikationsstrukturen, die in einem Unternehmen herrschen. Und da kann man schon Beobachtungen machen. Ich bin ja viel in Unternehmen und beobachte Meetings. Und man kann dann Meetings erleben, wo alle Personen irgendwie reingehen und letztlich nur Lautsprecher in diesem Raum dann sitzen und kein einziges Mikro. Also das heißt, dass jeder versucht, seine eigene Sicht, seine eigene Information beim anderen irgendwie anzudocken. Und alle haben aber gleichzeitig eine Art Kopierschutz und eine Firewall aktiv, um nur ja nichts aufzunehmen von dem, was der andere sagt. Und auf die Art und Weise findet kein Gespräch statt, weil jeder nur mit dem eigenen beschäftigt ist und mit dem Versuch, sein eigenes zu positionieren und nicht mit der Sache und nicht mit der wirklichen Lösung. Weil in dem Moment, wo man glaubt, dass die anderen das nicht aufnehmen, was von einem selber kommt, man das als Niederlage erlebt oder als Versager sich empfindet und auf die Art und Weise ein hoher Druck da ist und schlecht Kompromisse und wirklich sinnhafte und tragfähige Entscheidungen getroffen werden können.
Ist wahrscheinlich eine platte Frage, aber liegt das jetzt mehr sozusagen an der zufälligen Auswahl der Leute, die da zusammensitzen, oder hat das sozusagen System? Also dass wir wirklich in einer Kultur, in einer Gesellschaft leben, die genau so ein Verhalten begünstigt?
Naja, so zufällig ist das ja nicht, wie die Auswahl der Leute da ist, weil Unternehmen haben natürlich viele, gerade heutzutage, viele Aufgaben zu bewältigen, für die sich Narzissten, wir werden ja nachher über den Begriff ausgiebiger reden, besonders gut eignen. Es geht darum, schnell zu sein, es geht darum, Komplexität rasch zu reduzieren, es geht darum, mutig zu sein, es geht darum, auch Dinge vernachlässigen zu können. Und das sind gute Aufgaben für Leute, die gewohnt sind, nicht sich so sehr mit dem zu beschäftigen, was ist, sondern mit dem, was sein soll, was sein möchte, die eigentlich immer damit sich auseinanderzusetzen, etwas zu erreichen, was noch nicht ist und was sie selber nicht sind. Und die eignen sich natürlich auch gut für Managementaufgaben in großen und mittelständischen Unternehmen. Und darum sitzen die gar nicht so zufällig da, sondern das hat schon eine bestimmte Logik.
Wenn man so sich die Literatur anguckt, dann liest man immer, diese Leute, also dieser Typ Leute ist gewohnt, erfolgreich und aktiv zu sein. Und wenn die mal merken, also was sie für eine Härte nicht nur anderen gegenüber, sondern auch sich selber gegenüber haben, kommt das große Erschrecken und damit eine gewisse Lähmung. Können Sie das bestätigen? Ist das so?
Lähmung bezogen auf was?
Dass sie auf einmal merken, was sie da eigentlich tun und sozusagen innehalten und erstmal in die Starre geraten.
Also wenn es so ist, dass sie merken, was sie tun, dann sind sie schon einen großen Schritt weiter. Also ganz häufig ist es so, dass narzisstische Menschen so in ihrem System gefangen sind, dass sie gar nicht spüren, dass sie in anderen was anrichten, geschweige denn, dass sie sich selber was anrichten. Und zum Beispiel von der Therapie her sehen wir das, dass solche Menschen in Therapie kommen in dem Moment, wo ihr narzisstisches System zusammenbricht. Also wo irgendeine Krise passiert, sei es, dass sie den Job verlieren oder dass die Beziehung bricht oder dass sie krank werden, also wo sie nicht mehr so fähig sind, ihre Grandiosität und ihr narzisstisches Streben zu machen. In dem Moment spüren sie dann, dass was zusammenbricht und dann brauchen sie Hilfe.
Haben Sie das Gefühl, dass das stimmt, was eben in dem Beitrag gesagt wurde, dass Sie im Grunde genommen jetzt überspitzt formuliert, nur die Möglichkeit haben, entweder ein nützlicher Idiot zu sein, der den Narzissten stützt, oder eben der erklärte Feind, weil sie ihm einen Spiegel vorhalten, den er nicht sehen will oder sie nicht sehen will.
Da ist ganz viel dran. Ich würde es noch mal differenzieren, ob ich einen männlichen narzisstischen Menschen gegenüber sitzen habe oder eine weiblich narzisstische Person. Da ist es unterschiedlich. Also ein männlicher Narzisst wird sehr schnell abwertend reagieren auf das Gegenüber, gerade das, was konfrontiert. Und zwar deshalb, weil durch die Konfrontation er mit dem Gefühl von Minderwertigkeit in Kontakt kommt und das muss er abwehren. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel bei Frauen so, die haben auch diese Seite, aber was die machen, die kämpfen nicht, sondern die passen sich an. Die werden dann fragen, was muss ich tun, damit ich dir gefalle? Und das wird ein Mann nie tun, vor allen Dingen nicht einer Frau gegenüber. Deshalb glaube ich, sind Männer oftmals bei männlichen Therapeuten besser aufgehoben. Ja,
da knüpfe ich gerade, wenn ich gerade anknüpfen darf. Ich teile die Erfahrung so nicht ganz. Ich erlebe immer wieder, dass die Leute, also gerade im Top-Management, sehr interessiert daran sind, sich mit diesen Phänomenen auseinanderzusetzen und mit ihrer Wirkung nach außen, wenn es ihnen in einer Form gespiegelt wird, wo sie das Gefühl haben, eben gerade nicht als Versager dann dazustehen, sondern es mit Wertschätzung passiert und von jemandem kommt, den sie achten. Also da spielt die Frage, wie viel Autorität dann das Gegenüber hat, von dem diese Konfrontation kommt, eine enorme Rolle.
Wir haben ja jetzt, Herr Frank, so ein bisschen eher in psychologischen Begrifflichkeiten geredet. Was Sie ja sagen in Ihrem Buch oder in Ihren Büchern ist, wir haben es mit einer ganzen Struktur in der Kultur, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, eigentlich in den Medien vor allen Dingen, zu tun, in der es nur um eins geht, nämlich um diesen Kampf um Aufmerksamkeit. Würden Sie, also beschreiben Sie das selber auch mit der Begrifflichkeit des Narzissmus?
Nein, nicht direkt, aber Sie haben völlig recht. Der Begriff, der Kultur des Narzissmus kam zeitgleich in zwei Büchern auf, Ende der 70er Jahre von Christopher Lash und Charles Durber, die beide Therapeuten und Sozialpsychologen sind und festgestellt haben oder davon berichten, von einem neuen Phänomen, von einem neuen Phänotyp, der in einem ganz anderen Maß, als das vorher der Fall war, es versteht, sich ins Zentrum der Aufmerksamkeit, in die Mitte zu spielen, um die Aufmerksamkeit zu kämpfen, vor Publikum und im kleineren Rahmen. Und Lash hat es dann die Kultur des Narzissmus genannt und Durber hat in seinem Pursuit of Attention, den er an die Stelle von Pursuit of Happiness gesetzt hat, hat dann der zweiten Ausgabe im Jahr 2000 ein ausführliches Vorwort beigegeben, in dem er berichtet, dass er, oder sagt, warum er das getan hat. Und das Motiv ist, dass er sagt, dass in den Jahren seit den 30er, späten 70er Jahren, diese Tendenz in einem Maße zugenommen hat, geradezu in der Professionalität und Gerissenheit und auch Geschicklichkeit dieses Kampfs um die Aufmerksamkeit im privaten Bereich, in der Wirtschaft, im Kulturbetrieb und natürlich ganz besonders in den Medien, die er seinerzeit für einfach nicht möglich gehalten hätte.
Wenn man das, also ich wollte nachher noch mal was zum Buch sagen. Also wenn man das liest heute, denkt man, der hat das eigentlich gestern oder vielleicht sogar heute Morgen geschrieben. So aktuell ist das. Ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist doch wirklich das, worum es in unserer Gesellschaft geht, dieser Kampf um Aufmerksamkeit.
Ja. Und zwar, man kann natürlich fragen, was hat nun der Kampf um Aufmerksamkeit mit Selbstliebe zu tun? Und da würde ich jetzt vorschlagen, vielleicht gar nicht die kompetente Seite, dass der einfache Grund ist, dass wir uns nicht einfach so selbst lieben können, sondern dass das Selbstbewusstsein, das wir uns leisten können, von unserem Einkommen an Beachtung abhängt. Und deswegen dieser Kampf um Beachtung, um das Ego zu nähren, um das Selbstgefühl wachsen zu lassen, dass es letzten Endes darum geht.
Schwierig mit dem Wahn selbst. Ich finde den Mythos ja in vielerlei Hinsicht interessant, unter anderem, weil Echo ihren Körper verliert, Narziss verliert seinen Körper sozusagen. Aber bei einer Sache können Sie mir vielleicht helfen. Kurt und die Leute sagen, das ist was, was im Kindesalter entsteht. Wenn man dem Mythos folgt, und es gibt auch einige Analytiker, die das so sehen, dann ist aber Narzissmus etwas, was im Erwachsenenalter eigentlich erst entsteht.
Nein, auch bei Narziss, wenn man genau zuhört. Der Vater ist ein Flussgott, ein fließendes Element, kein wirkliches Gegenüber. Die Mutter ist eine Nymphe, die steht für Spielerisches, wo man davon ausgehen kann, dass es vielleicht auch keine Mutter ist, die das Kind wirklich spiegelt, sondern die den wunderhübschen Jungen nimmt und ihn sozusagen wie eine Brosche an ihrem Sakko trägt. Sodass genau das schon bei Narziss passiert. Er hat kein spiegelndes Gegenüber, was ihm sozusagen klar macht, wer bist du? Du bist ein liebenswerter Mensch, so wie du bist. Das ist das, was ein Kind braucht. Und wenn es das nicht kriegt, sondern wenn es eine Rolle spielen soll, zum Beispiel der Held für die Mutter oder die schöne Brosche für die Mutter, dann wird genau das passieren, was bei ihm passiert ist. Er ist nicht mehr beziehungsfähig und wird später weder Liebe annehmen können noch Liebe geben können. Also ich denke auch bei Narziss begann es früh.
Jetzt fängt man natürlich sofort, also ich fange sofort an nachzudenken und überlege, was habe ich falsch gemacht? Ja, was ist bei mir falsch gemacht worden? Und irgendwie kommt man doch dahin zu sagen, naja, das trifft alles irgendwie auch ein bisschen zu.
Ja. Wir haben es alle irgendwo, ja, weil jede Eltern oder keiner von den Eltern ist perfekt. Aber es kommt jetzt wirklich drauf an, inwieweit ein Kind wirklich erfahren kann, dass das, was es auch ist, einen Wert hat. Narzisstische oder später narzisstische Menschen erleben, dass sie sich eigentlich mehr an ein Bild von ihnen anpassen müssen, als das interessiert, wer sie sind. Also wenn zum Beispiel diese Menschen in Therapie sind, die sagen dann, ich fühle mich innerlich so einsam und habe den Eindruck, kein Mensch versteht mich wirklich, sondern sie haben sich gerettet auf die Anpassung an ein Bild. Und wie bei Narziss, der sucht sein Bild, der ist verliebt in sein Bild, aber er weiß nicht, wer er ist. Und das ist genau das Problem. Und da ist etwas nicht korrigiert worden, was vielleicht bei anderen Leuten dann eine Korrektur erfährt später.
Wenn man es auf Ihre Ökonomie der Aufmerksamkeit überträgt, was ist denn dann das Bild, was wir von uns haben?
Also das mit dem Spiegel ist völlig richtig. Ja, es ist nur vielleicht ein bisschen, die Metapher des Spiegels ist sehr metaphorisch, weil es unser Spiegel, unser Selbst, ist das andere Bewusstsein. Und wir haben ein sehr, sehr genaues Gefühl dafür, was mit uns im anderen Bewusstsein passiert. Das nehmen wir ganz genau wahr, und zwar daran wahr, dass wir herauskriegen, wie viel Aufmerksamkeit uns geschenkt wird. Das heißt, welche Rolle wir im anderen Bewusstsein spielen, und sind unglaublich empfindlich auf zum Beispiel Zuhören nur mit halbem Ohr oder an einem vorbeischauen.
Aber es geht ja nicht nur darum, dass der eine dem anderen zuhört, sondern sie sollen mich ja auch noch toll finden.
Ja.
Egal, ob ich ihnen zuhöre oder nicht.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn man ihre 5 Punkte vorhin, Kriterium für den Narzissten, wer bitte möchte in ganz kritischer Selbstprüfung, Gewissenserforschung, sich von diesen 5 Punkten auch einzeln freisprechen. Es ist für uns nun einmal das Allerschönste, von denen bewundernde Beachtung zu finden, die wir selbst bewundern.
Aber wenn man das zu Ende denkt, heißt das nicht dann, dass im Grunde genommen diese Beschreibung dessen, was eine narzisstische Persönlichkeit ausmacht, analytisch relativ unscharf ist? Weil, wie gesagt, wir haben es ja eben auch schon festgestellt mit dem Mythos. Irgendwie steckt es ja in uns allen.
Aber ich möchte noch eins hinzufügen. Der Unterschied ist, also, wenn wir nicht geliebt, nicht beachtet, nicht gehört werden, dann sind wir alle gekränkt. Das heißt, unser Selbstwertgefühl kippt in die negative Schieflage. Der Unterschied zwischen einem narzisstisch gestörten und einem nicht narzisstisch gestörten Menschen, nennen wir es jetzt mal so, ist, dass einer ohne narzisstische Störung viel leichter wieder ins Gleichgewicht geraten kann und sagen, okay, es ist traurig, dass ich nicht angeschaut werde oder ich ärgere mich. Jemand mit einer Selbstwertstörung wird viel länger darin verhaftet sein und selber sich dann auch für schlecht, für nicht liebenswert oder für verachtenswürdig halten. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, wie flexibel das System reagieren kann.
Ja, und ich denke, es ist ganz wichtig, diese Unterscheidung zwischen wahren und falschem Selbst da reinzubringen, weil es ist ja die Frage, wofür kriege ich Aufmerksamkeit? Kriege ich Aufmerksamkeit für das, was ich selber in der Tiefe bin, an Temperament, an Fähigkeiten, an Begabungen, die ich habe? Oder kriege ich oder suche ich Aufmerksamkeit für das, was ich gerne wäre? Also narzisstische Menschen, ich vergleiche das gerne mit so wie so einer Westernstadt, wo es einfach also Kulissen gibt und die sind rausgekommen, geputzt und wunderbar. Und wenn man dann durch die Saluntür geht, steht man wieder in der Wüste. Ne? Und dann ist nichts mehr. Und das spüren die Leute einfach sehr. Also gemäß dem alten Satz von Martin Buber, der Mensch wird am Du zum Ich. Also wir brauchen jemanden, der uns irgendwie rückspiegelt, dass wir was Eigenes haben. Ich kann mich erinnern, ich hatte vor einem halben Jahr einen Vorstand im Coaching sitzen, der dann nach ein paar Sitzungen einfach gesagt hat, jetzt wird mir eigentlich klar, im Grunde bin ich irgendwie ein eher vorsichtiger, bedächtiger, achtsamer Mensch. Ja, und meine Mutter, wenn die beschreibt, wie ich als Kind war, die sagt, ich wäre ein wilder Racker gewesen. Ja? Jetzt stellen Sie sich vor, Sie kommen mit so einem bedächtigen Temperament auf die Welt und sind konfrontiert mit einer Person, die immer nur den wilden Racker in Ihnen sehen will. Das können Sie nur erfüllen, indem Sie etwas tun, aber nicht indem Sie etwas sind. Und von daher ist ja ein Merkmal von narzisstisch beeinträchtigten Menschen, dass sie sich ununterbrochen auf das beziehen müssen, was sie tun, also auf ihre Leistung, auf Erfolg. Drum wird Erfolg und die äußeren Insignien des Erfolges, Geld, Boot, Frauen und so weiter und so fort, so enorm wichtig. Ja, und es darf dann auch dementsprechend nicht verloren gehen, weil wenn das verloren geht, wie im Mythos, wenn ich das nicht greifen kann, was ich in diesem Wasserspiegelbild sehe, dann komme ich eigentlich in eine Situation, wo ich drohe, das, was ich wirklich bin, den eigenen Körper, destruktiv zu behandeln. Also Narziss in dem Mythos fängt ja an, sich selber zu verletzen, wenn er auf das, was er ist, zurückgewiesen wird und ihm sein Spiegelbild gewissermaßen genommen ist.
Das ist wahrscheinlich schwer pauschal so zu sagen, aber wie komme ich denn aus diesem Teufelskreis eigentlich wieder raus? Mal abgesehen davon, dass es ja ohnehin schon schwer genug ist, zu bestimmen, was das wahre Selbst eigentlich ist. Weil das hat ja auch wieder zig Stimmen, ist in sich vielfältig und zerrissen.
Ja, aber vielleicht knüpfe ich da gerade an, weil Sie sagen Stimmen. Der Weg, da rauszukommen, läuft nicht über Denken. Und nicht über die Kognition, sondern das hat was damit zu tun mit Aufmerksamkeit, mit Achtsamkeit, mit Selbstwahrnehmung. Also narzisstisch beeinträchtigte Menschen haben letztlich alle einen Mangel an Selbstwahrnehmung. Die spüren sich nicht mehr selbst, sie fühlen sich nicht mehr selbst und von daher sind sie zu Selbstliebe auch gar nicht fähig, weil wenn ich nicht weiß, wer ich bin, im Sinn von wahrnehmen, erleben, spüren, dann kann ich dem natürlich auch keine Zuwendung geben und drum wird dann aus Liebe und Zuwendung Bewunderung oder Aufmerksamkeit oder wie man das dann nennen will. Und das ist natürlich nur ein matter Ersatz für das, was man wirklich braucht. Aber der Weg dahin geht nicht über Denken, sondern über Wahrnehmen.
Und würden Sie im Umkehrschluss zustimmen, dass die Leute, die einfach so ein von vornherein bombenfestes Selbstbewusstsein haben, diejenigen sind, die ab frühesten Kindesbeinen gut mit wohlschätzender, liebender Beachtung gefüttert wurden und denen immer klar gemacht wurde, es ist ganz toll, dass es dich gibt, vollkommen wurscht, warum
und nein, was du genau machst. Im Gegenteil ist der Fall. Ja, wer angibt, hat es nötig, weiß ja der Volksmund schon. Und wenn man etwas hat, dann muss man nicht drum kämpfen. Also Sie haben das ja vorher schon beschrieben, dass wir in einer Kultur leben, wo ununterbrochen um etwas gekämpft wird, was eigentlich in einem normalen Zusammenleben von selber passiert, dass man sich auch wechselseitig schätzt. Das ist eigentlich nichts, worum man kämpfen muss, außer man hat den Glauben daran, von anderen wirklich in der Tiefe Bestätigung zu kriegen, verloren. Und dann fängt man an, was zu tun, um das rauszuziehen, was nicht von selber kommt.
Ich möchte noch was ergänzen. Lernen tun Menschen mit einer narzisstischen Struktur den Zugang zu ihrem wahren Selbst auch über Beziehung. Also die Therapie ist immer eine Beziehungsarbeit, weil eine narzisstische Störung oder Beeinträchtigung immer auch eine Beziehungsstörung ist. Mhm. Und deshalb heißt es, es geht darum, nicht nur wahrzunehmen, was will ich und was brauche ich, sondern es in den Kontakt zu bringen und eine Antwort darauf zu kriegen. Nämlich die Antwort, das, was du willst und was du fühlst, ist völlig in Ordnung. Du musst nicht anders fühlen, als du fühlst. Das ist das Heilsame in der Therapie. Mhm.
Ich mache jetzt mit meiner nächsten Frage, geht nicht ganz in die Richtung, knüpft bei dem an, wieder was Sie beiden gesagt haben. Vielleicht können Sie was damit anfangen. Es gibt ja Leute, die sagen, also die 68er, das ist so sozusagen die Zeit, die versucht hat, so das Kind in uns zu fördern und endlich mal dem Kind Aufmerksamkeit zuzuwenden. Jetzt sind die 68er irgendwie gescheitert und jetzt haben wir jede Menge Leute mit sozusagen narzisstisch überhöhten Hoffnungen rumlaufen, die jetzt auf einmal bei uns Politik machen. Bis hin zu Diktatoren. Also ich habe es gelesen zum Beispiel am Hand von Slobodan Milosevic, der wohl so ein typischer 68er gewesen ist und damit irgendwie überhaupt nicht zurande kam. Können Sie damit was anfangen?
Also woran ich sofort denke, ist an Grenzen. Für mich ist die 68er-Bewegung, was die Kindererziehung anbelangte, das genaue Gegenteil zu dem, was vorher war, von einer Überbegrenzung und autoritären Struktur in eine totale Antiautorität. Und das heißt für ein Kind, dass es oftmals zu wenig Orientierungspunkte hat, zu wenig Gegenüber, zu wenig auch Halt für die Seele. Und das kann dann zum Beispiel auch wie bei Milosevic wieder in die genaue das Entgegenteil letztendlich
gehen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber vielleicht nicht ganz falsch.
Sodass ich mir vorstellen kann, dass diese Kinder einfach auch oder die späteren Erwachsenen dann einfach auch ein Problem haben, sich selber auch wieder zu orientieren. Denn zu viel Begrenzung kann es hindern, aber auch zu wenig Begrenzung.
Ja, ich meine, jeder echte 68er war doch auch schon mal im Geiste großer Revolutionsführer und hat es unglaublich genossen, im Sit-in im Mittelpunkt zu stehen. Ja, aber ob das jetzt speziell so viel mit dem zu tun hat, ich meine, in einer Gesellschaft, in der die Prominenz den materiellen Reichtum als Kriterium für gesellschaftlichen Erfolg und damit natürlich auch Erfolg für das Ego ersetzt hat oder abgelöst hat, legt es den Einzelnen schon auch nahe, etwas dafür zu tun, ja, dafür jetzt zu kämpfen, um das Gut, eben die Aufmerksamkeit zu kämpfen, auf das die Generation vorher nicht so Wert gelegt hat, oder da hat es einen Hobbystatus. Das war zwar eine schöne Dreingabe, auch noch im Honorationenverband oder in Berufsgenossenschaft etwas in der Öffentlichkeit zu stehen, aber darum ging es nicht primär. Inzwischen haben wir in einer Mediengesellschaft, wo es jeder zum Einkommensmillionär an Beachtung bringen kann, gibt es eine andere Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär und den Auftrag, etwas zu tun. Und es werden ja auch Leute präsentiert, die wirklich nichts haben und sind und können, außer dass sie eben prominent sind. Und die sind sehr beliebt bei denen, die gerne hören. Das kannst du auch, ja. Mit ein bisschen Glück und Gerissenheit schaffst du es auch.
Manchmal hat man ja fast das Gefühl, sie sind prominent, weil sie nichts können. Beziehungsweise sie können nichts und werden trotzdem prominent.
Ja. Naja, ist für jemanden, der sich selber als eine Westernstadt fühlt, natürlich auch klasse, weil man sagt, es muss nichts dahinter sein und man kann trotzdem Karriere machen. Von daher ist das natürlich auch eine Identifikationsfigur, wenn man feststellt, naja, also so viel muss man eigentlich da gar nicht drauf haben, um regelmäßig im Fernsehen aufzutreten.
Fein, wir sind im Fernsehen, freuen wir uns. Wenn man das Zeitalter des Narzissmus, Sie haben es ja eben angesprochen, amerikanische Kultur in einem Zeitalter verminderter Erwartungen, so heißt der Untertitel, aus den 70er Jahren ist das ja schon, liest, ein Buch, das heute leider nicht mehr erhältlich ist, und Amerika im Titel einfach mal durch Deutschland ersetzt, dann wundert man sich, wir haben eben schon drüber gesprochen, wie dieser Mann vor 30 Jahren so gut unser heutiges Leben hat beschreiben können. Die Medien, sagt er, füttern die narzisstischen Träume an, die jeden Tag beim Blick in den Alltag zerstört werden. Das ist sozusagen, wenn man durch die Fassade durchgeht und dann sieht, dahinter ist Wüste. Das Leben selber, sagt er, ist aber unsicherer geworden, rauer geworden, brutaler. Die innere Leere ist spürbarer. Kurz, wir mögen uns selber weniger, haben weniger Erwartungen, müssen uns aber im Endeffekt immer mehr anstrengen. Narzissmus ist ein Ansturm, sozusagen der Zorn gegen die, die dem Kind in uns damals und auch heute nicht geben wollen, was es nun mal braucht, die uns vorenthalten, wonach wir uns eigentlich sehen. Und deshalb werden wir immer ungeduldiger, rebellieren, werden impulsiver, sagen, ich lasse mir meine Gefühle von euch doch nicht nehmen und finden es dann toll, endlich mehr auf sich selber zu hören. Und am Ende sind wir dann noch unreifer und noch mehr in die eigenen Selbstverliebtheit gefangen, der wir doch entfliehen wollten. Also wenn ich einem Narzissten so begegne, dass ich ihm sage, hör mal, das ist moralisch einfach nicht gut, was du machst, das bringt ja relativ wenig. Das können sie auch in der Therapie nicht machen, erstmal. Die Leute kommen ja tendenziell zu ihnen und sagen, wir haben zwischendrin uns unterhalten, sie haben das gut auf den Punkt gebracht und sagen, hier, mach mich schöner, mach mein System besser. Wie gehen sie damit um?
Naja, es geht tatsächlich darum, in der Beratung von solchen Menschen erstmal eine Erkenntnis davon zu verschaffen, dass man selber dort eigentlich ein Leiden in sich verdeckt. Ne? Das Leiden wird ja kompensiert durch Erfolg, durch Bewunderung, durch eine Umwelt, die einem dort zuarbeitet. Ja, man kriegt Präsentationen und schreibt anschließend seinen eigenen Namen drunter. Also bei Managern insbesondere ist es ja so, dass die auch dafür sorgen, dass unangenehme Botschaften sie nicht mehr erreichen. Die Unternehmensspitze ist in der Regel sowieso schon die am schlechtesten gut informierte Stelle im Unternehmen. Wenn das jetzt noch von einem Narzissten besetzt ist, dann traut dem sich überhaupt niemand mehr, dem reinen Wein einschenken. Und erst wenn der Konkursrichter kommt gewissermaßen, glaubt er das dann, dass was schiefläuft. Ja, da gibt es ja prominente Beispiele dafür mit MTV und Ähnlichem. Und in der Beratung geht es immer darum, dass erst mal ein eigener Leidensdruck entsteht. Also Narzissten lassen in der Regel leiden. Also die Folgen dieses Verhaltens trägt erstmal die Umwelt. Und in dem Moment, wo sie selber sich eingestehen können, dass da etwas ist, wo sie ganz enorm sich einsam fühlen, leer, wo sie keine wirkliche innere Anteilnahme empfinden können, wo sie das Gefühl haben, sie kriegen keine liebevollen, dauerhaften Beziehungen zu anderen Menschen. Andere Menschen werden ihnen wirklich wichtig. Also in dem Mythos war ja, Narziss lässt sich durch nichts anzünden, durch nichts, niemanden erreicht ihn. In dem Moment ist eigentlich der wichtigste Schritt getan.
Können Sie was sagen darüber, wie viel Schäden da tatsächlich, weil das zieht ja immer am meisten, wenn man sagen kann, hier ökonomisch macht das so und so viel aus. Was das?
Ja, dadurch, dass Narzissten sehr, sehr darauf geprägt sind, einfach immer ein Ideal zu erreichen, sind sie an der Realität wenig interessiert. Und von dadurch ist in Organisationen oder auch einzelnen Abteilungen und Bereichen, wo sehr narzisstisch geprägte Menschen agieren, setzt einfach ein starker Realitätsverlust ein. Mhm. Und das kann sich auf Dauer keine Organisation wirklich leisten. Das führt bis hin tatsächlich zum Zerfall der Organisation. Das habe ich x-mal erlebt.
Nun sind das ja die negativen Auswirkungen. Aber wir haben ja in dem Film oder auch in unseren Gesprächen hier immer mal wieder gemerkt, ja, es gibt da ja auch einen positiven Wunsch. Also es gibt ja sozusagen auch eine positive Besetzung dieses Begriffs, der aber, sobald man ihn ausspricht, eigentlich immer ein negativer Begriff ist.
Ja, wobei Narzissmus ja erstmal weder schlecht noch gut ist, sondern narzisstisch heißt nichts anderes als den Selbstwert und die Selbstliebe betreffend. Punkt. Mehr ist es nicht. Ne? Und narzisstische Menschen, gerade in der Grandiosität, haben sie ganz viele gute Kräfte und Stärken und Fähigkeiten, die sie auch einsetzen können. Also das narzisstisch Sein heißt auch, ich habe einen Motor, der lässt mich neugierig sein, der lässt mich was ausprobieren, der lässt mich ein Ideal und ein Ziel verfolgen. Die Gefahr ist allerdings, dass das Ziel oder das Ideal zur Sollforderung gemacht wird. Das machen Narzissten leider.
Das sind dann Essstörungen bzw. Magersucht.
Zum Beispiel, ja. Also ich muss ganz schlank sein. Ich muss perfekt sein. Ich darf keine Fehler machen. Frauen mit einer Essstörung sind oftmals unglaublich tatkräftig. Die sind in der Schule ganz fantastisch. Nur sie dürfen sich gar nicht erlauben, einen Fehler zu machen, weil wenn sie dieses Ideal nicht erfüllen, halten sie sich sofort für eine Versagerin und schon ist das der Einstieg in den nächsten Essrückfall zum Beispiel.
Haben Sie so eine Pi-mal-Daumen-Regel, nach der Sie sagen könnten, also da ist es sozusagen noch gesund, also ein gesundes Maß an Eigenliebe, Selbstliebe, wie auch immer, und da fängt es an zu kippen?
Nein, ich glaube, es ist nicht primär eine Frage des Maßes, also der Quantität, sondern der Qualität. Worauf richtet sich die Liebe? Richtet sich auf das, was ich vorher Sein genannt habe oder das, was ich im Kern bin? Oder richtet sich die auf das, was ich glaube, sein zu müssen, um Aufmerksamkeit von anderen kriegen zu können? Also es geht mehr um die Zustelladresse der Zuwendung oder der Aufmerksamkeit, nicht um das Maß.
Also, ja. Und es geht um eine existenzielle Dimension. Also wenn jemand wirklich berühmt oder ganz schlank oder perfekt sein muss, um überhaupt sich als existent und liebenswert zu erleben, dann denke ich, ist es wirklich ein ganz großes Problem. Also wenn es eine existenzielle Dimension bekommt.
Wenn es sein muss gewissermaßen. Also der Verlust der inneren Freiheit ist ein ganz wichtiges Kriterium. Wenn ich in mir ruhe, dann ist schön, wenn Aufmerksamkeit kommt, aber ich kann es gut tolerieren, wenn sie wegbleibt. Wenn Narzissmus heißt, ich bin angewiesen, ich habe einen inneren Zwang, das zu kriegen. Und genau das kann man in der Beratung oder auch in der Beobachtung oder auch in Assessment Center natürlich sehen. Wie reagiert jemand, wenn das, was er braucht, wegbleibt? Daran kann man es eigentlich am besten erkennen.
Also wenn ich das, versuchen wir mal zu übertragen auf Ihr Thema, die Ökonomie der Aufmerksamkeit, dann habe ich manchmal das Gefühl, eigentlich müsste man anfangen, Fernseher aus dem Fenster zu schmeißen, weil das die Leute dazu verführt, ständig genau das zu suchen, weil sie ja ständig vorgespiegelt bekommen, also wenn ich nur mich irgendwie dumm genug oder selten klug genug, komisch genug, wie auch immer, anstelle, schaffe ich es in die Medien, dann habe ich endlich die Aufmerksamkeit und dann habe ich das erreicht, was ich eigentlich will. Ist das die Konsequenz, dass man sagen muss, also wir kommen da kollektiv sozusagen nur raus, indem wir die Medien beschränken? Ich meine, Sie wissen, wer dann sofort aufspringen würde.
Ja, aber ich dachte, wenn ich Sie recht verstanden habe, lag Ihnen vorhin auch mal die Frage nach den volkswirtschaftlichen Kosten des Narzissmus auf den Lippen. Und ich würde sagen, also zu den volkswirtschaftlichen Kosten jetzt der Medien gehört wirklich das, dass die Medien nehmen nur Aufmerksamkeit ein. Man kriegt nichts zurück. Ja? Aus dem Fernseher kriegt man überhaupt nichts und kriegt denn auch das Selbstwertgefühl, was diese Zuwendung so bitter nötig braucht, kriegt auch überhaupt nichts, sondern kriegt nur vorgemacht, wie man sein soll.
Sie nicht, meine Damen und Herren. Wir erzählen Ihnen heute nicht, wie Sie sein sollen, sondern Sie kriegen wirklich auf Zuwendung von uns heute. Ne?
Genau. Aber die Frage nach den Kosten könnte man doch auch nach dem Nutzen drehen, um zum Beispiel Therapie und beziehen auf die Umwelt. Wie müsste denn oder wäre eine Gesellschaft nicht eine bessere oder gute Gesellschaft, die es den Narzissten leicht machen würde oder die das einfach darauf achten würde, der sagt, gut ist, was das Selbstwertgefühl in der Masse maximiert. Also sollten wir lernen, schon Kinder in der Schule damit umzugehen, mit dem Narzissmus, den wir alle in uns haben. Und lernt ruhig auch mit denen, mit dem ganz großen Ego umzugehen. Ja,
ich greife das mal auf. Es gibt eine schöne Geschichte, die ich gelegentlich dann mal in Teamentwicklungen oder dergleichen erzähle. Was ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle? Ja, also in der Hölle sitzen alle um einen riesen Topf, Eintopf. Wunderbar, schmeckt super. Nur das Problem ist, man hat 2 Meter lange Löffel. Jetzt sitzen die alle da mit dem Löffel, schmeißen das Essen in die Höhe und versuchen es irgendwie aufzufangen, sind überall bekleckert, voller Schimmel, angetrocknet, entsetzlich. Ja? Alle abgemagert, weil man selten was erwischt. Im Himmel, selber Topf, selbes Essen, selbe Löffel. Nur, dass die überlegen, die fragen den Übernächsten oder Überübernächsten, sagen wir, möchtest den gern essen und den Löffel nehmen und den anderen dann füttern.
Okay.
Und das ist...
Also mitdenken, teilen,
richtig, kommunizieren. Um auf das Anfangsbild von dem Meeting zu kommen, auch in gewissermaßen in ein nicht Gedanken austauschen, sondern gemeinsam denken, lernen. Und das geht immer dadurch, dass ich mich selber ernst nehme und den anderen. Und das ist genau eine Fähigkeit, die Narzissten verloren oder nicht haben oder nicht entwickeln konnten und was sie in einer gewissen Hinsicht dann eben auch nicht sonderlich gut in Managementpositionen machen.
Und wenn ich bei Ihrem Beispiel bleibe, ich meine, der Witz ist ja auch, dass man erkennt, man sitzt zusammen um den Topf rum.
Richtig.
Und will essen.
Richtig.
Also man will jetzt nicht, ich weiß nicht, Fernsehen gucken oder irgendwas anderes, ja, sondern man will wirklich essen. Also so wie heißt das immer, themenzentrierte Interaktion?
Genau.
Weil Sie das eben fragten, haben Sie nicht das Gefühl, dass wir genau in so einer Welt eigentlich leben, die versucht, ständig damit umzugehen, sozusagen mit den großen Egos? Also eigentlich versuchen wir das doch, schaffen es aber irgendwie nicht.
Ja, beziehungsweise vielleicht schaffen es doch manche ganz gut. Zum Beispiel Leute, die gut motivieren können. Mhm. Ja? Am besten motivieren irgendwie, also solches Lob, das motiviert nicht. Aber tatsächlich auf jemanden zu achten und ihm klarzumachen, durch tätige Beachtung Selbstwertgefühl zu verschaffen, kann unglaublich motivieren. Und ich denke, das sollten alle, die mit Mitarbeitern zu tun haben, können oder gelehrt bekommen. Ja, kleines Einmaleins der Betriebsführung. Dass man einfach darauf achtet, so, wenn wir diesen Austausch so machen, dass beide was davon haben, dann geht es uns beiden einfach sehr viel besser.
Aber man muss dann darauf achten, dass wenn die sozusagen durch die Fassade des Lobs eintreten, dahinter dann auch tatsächlich noch was ist.
Ja, eben. Ja, sicher. Damit muss man rechnen. Man muss sehr wohl damit rechnen, was man da an Egos nährt und mit dem man es dann zu tun bekommt. Selbstverständlich.
Aber oder man geht einfach dann eine Stufe tiefer, eine Etage tiefer, wo nicht hinten die Wüste dann ist, sondern wo unten wirklich eine Katakombe ist, wo was drin ist, sozusagen auf die Ebene des Wahren selbst. Ne?
Ja, ja, genau. Und das ist auch eine Frage, die ich gelegentlich mal im Coaching dann stelle, sage ich mal. Was passiert, wenn Sie sich all Ihren Erfolg wegdenken? Was bleibt dann von Ihnen übrig? Und beschreiben Sie mir das mal.
Und mit der Frage lassen wir Sie jetzt allein. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ende der Sendung. Ich möchte Sie noch auf unsere Internetseite hinweisen, www.dreisat.de/delta. Dort finden Sie Links, vor allem Bücherhinweise, auch von unseren Gästen, unsere Gespräche als Web-TV, MP3-Audiodatei. Wiederholt wird unsere Sendung kommenden Sonntag, 19:30 Uhr, im ZDF-Doku-Kanal. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.